Als ich dieses Thema gehört habe für diesen gemeinsamen Gottesdienst, gemeinsam einsam, da musste ich mich an eine Szene aus irgendeiner Fernsehserie erinnern. Ich bin mir nicht mehr sicher, welches gewesen ist, aber es ging darum, dass zwei Freunde miteinander reden und sie geraten dann irgendwie in einen Streit und dann sagt der eine zu dem anderen, das ist auch der Grund, warum du keine Freunde hast. Und die Antwort von seinem Gegenüber war sehr, sehr praktisch, kam wie aus der Pistole geschossen, ach ja, sag das mal meinem Facebook-Account, ich habe 120 Freunde. Das ist für mich etwas, was ausdrückt, wie man heute denken kann. Man könnte denken, niemand muss heute mehr irgendwie einsam sein. Nicht mit den unzähligen technischen Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben Facebook-Freunde, also ich nicht, aber meine Frau, und zwar ziemlich viele. Oder wenn nicht, wir haben Twitter-Follower, X jetzt natürlich. Ja, wir haben Follower, 20, 30, vielleicht sogar 50 Leute. Die moderne Kommunikation, Facebook natürlich schon fast oldschool, aber erlaubt es uns natürlich mit Menschen in Kontakt zu sein. Ich kann eine WhatsApp oder Signal-Nachricht schreiben, ich kann mich informieren über Leute, die ich vielleicht schon seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Jemanden, den ich nur einmal getroffen habe, ist aber auf jeden Fall mein Freund. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, meine Güte, ich bin echt schon ziemlich alt. Jetzt kommt ein bisschen was für Nerds. Ja? Mein erster Computer war ein C64. Mein erster PC war ein sogenannter 386er. Der hatte eine 80 Megabyte Festplatte. Damit war ich der Held in unserem Dorf. Das hatte zwar nur 300 Einwohner, aber immerhin. Mein erstes Handy war ungefähr so lang und hatte nochmal so eine Antenne dran. Also ein richtiger Hundeknochen. Mein Modem hat gezischt und gepiepst. Und während GMX geöffnet worden ist, konnte ich mir noch einen Kaffee machen und einen Kuchen essen. War alles überhaupt kein Problem. Und all das ist vorbei. Wir haben unglaubliche technische Möglichkeiten. Wir sind vernetzt. Wir sehen heute Dinge und sind über Dinge informiert, was für meine Großeltern absolut unvorstellbar gewesen wäre. Und man müsste doch eigentlich glauben, mit all dem, was uns heute zur Verfügung steht, an technischen Möglichkeiten, dass wenn es heute ein Stichwort gibt, das auf uns zutrifft, dass es auf jeden Fall gemeinsam ist. Gemeinsam. Bestimmte Krankheiten wurden durch medizinische Errungenschaften nahezu ausgerottet. Und man könnte doch meinen, die Einsamkeit müsste durch all das, was uns zur Verfügung steht, genauso sein. Das muss eigentlich weg sein. Aber doch ist es ein anderes Stichwort, wenn man Menschen glaubt, wenn man Erhebungen glaubt, die unsere Gesellschaft viel mehr prägt und kennzeichnet als gemeinsam, nämlich einsam. Jemand hat gesagt, unsere Zeit könnte man das Zeitalter der Einsamkeit nennen. Und man fragt sich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass wir auf der einen Seite all diesen technischen Schnickschnack haben, all die Gadgets, die unser Leben so einfacher machen, dass wir so vernetzt sind und auf der anderen Seite Menschen eine tiefe Einsamkeit erfahren? Vor kurzem ist eine internationale Studie durchgeführt worden in 142 Ländern und das Ergebnis war absolut erstaunlich, ein Augenöffner. Von dieser Erhebung konnte man schließen, dass ungefähr 1 Milliarde Menschen sagen, sie sind mehr oder weniger von Einsamkeit betroffen. Aber nicht nur die Zahl ist erstaunlich, sondern auch, wenn man sich die Altersstruktur anschaut. Erstaunlicherweise waren es die Menschen, die 65 und älter sind, die gesagt haben, sie sind am wenigsten von Einsamkeit betroffen. Und die Gruppe von 19 bis 29, da haben über 30% der Menschen angegeben, dass sie mehr oder weniger mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Also vor allem die junge Generation, die mit all dem aufwächst. Ja? Die Menschen, die am meisten von Einsamkeit betroffen sind, sind diejenigen in westlichen Ländern. Alles irgendwie seltsam. Wie ist das möglich? Vielleicht liegt es daran, dass eben gerade der Westen, in dem wir ja leben, so sehr vom Individualismus geprägt sind, der Einzelne, der Mensch so sehr im Mittelpunkt steht, dass wir dadurch Gemeinschaft aus den Augen verlieren oder gar nicht mehr sie so richtig erfahren. Ich glaube, die Gründe sind wahrscheinlich sehr, sehr verschieden. Aber ich glaube, es ist nicht falsch, wenn heute davon gesprochen wird, dass wir in einem Zeitalter der Einsamkeit leben. Und ich glaube nicht, dass der Auslöser die Corona-Pandemie war, die wir ja auch hier schon in dem Anspiel kennengelernt haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die Corona-Pandemie war irgendwie nur ein Augenöffner, vielleicht ein Spiegel, der uns ein bisschen was vor Augen gehalten hat von dem, was in unserer Gesellschaft aber schon sehr, sehr lange da ist. Kindertagesstätten, die geschlossen sind. Abstandsregeln. Die Empfehlung, Weihnachten möglichst alleine zu verleben. Sich nicht auf Parkbänke draußen setzen zu dürfen. Tut mir leid. Mit Masken joggen zu gehen. Ja, also, und natürlich auch alles alleine. Aber ich glaube nicht, dass Corona wirklich der Auslöser dafür ist, dass Menschen sich alleine fühlen. Aber es hat uns nochmal vor Augen geführt, wie wichtig gemeinsam ist und nicht einsam, gerade für unsere junge Generation. Ich habe gesagt, wäre ich Schüler gewesen in so einer Zeit, ich wäre untergegangen. Ich brauchte das Gegenüber. Ich musste meine Lehrer was fragen können. Ich brauchte meine Mitschüler. Ich wäre wahrscheinlich wirklich vor die Hunde gegangen in dieser Zeit. Was auch immer Ergebnisse von Umfragen sind, ja, das war jetzt alles sehr, sehr theoretisch. Aber Einsamkeit, alleine sein, ist nicht theoretisch. So eine Umfrage ist zutiefst unpersönlich. Aber das Thema Einsamkeit ist absolut persönlich. Es mag erhellend sein, wenn man hört, oh, es geht auch anderen Menschen so. Ich bin nicht der Einzige, der so empfindet. Aber wenn man drinsteckt, ist es nicht einfach, man ist nicht Teil einer Statistik, sondern man leidet. Einsamkeit betrifft nicht irgendeinen Randaspekt unseres Lebens, sondern wenn wir einsam sind, dann betrifft es den Kern unseres Wesens. Wir sind alleine. Wir fühlen uns niedergeschlagen, niedergedrückt. Was mich so gefreut hat, ist, ja, dieses Lied, was eben gesungen wurde, The Sound of Silence, ja, Simon Garfunkel, das, also auch eine schöne Version für all die ein bisschen jünger sind, von Disturbed vor ein paar Jahren. Ne? Aber dieses Lied, wenn da so ausgedrückt wird, auf eine wunderbar lyrische Art und Weise, was Menschen tatsächlich empfinden, da sind Menschen, die sprechen, aber sie reden nicht miteinander. Sie hören, aber man hört nicht aufeinander. Man hört nicht zu. Das empfinden Menschen. Und es gibt verschiedene Formen von Einsamkeit. Es gibt diejenigen, die tatsächlich einsam sind, weil sie niemanden haben, die vielleicht so alt sind, dass sie all die Menschen, die ihnen etwas bedeutet haben, im wahrsten Sinne des Wortes überlebt haben. Jüngere Leute, die sich sehnlichst nach einem Partner sehnen und wünschen, aber keinen Partner finden. Die nach der Arbeit nach Hause kommen, ohne dass da jemand da ist, der sie erwartet. Das Kind oder der Jugendliche in der Schule, die irgendwie nicht richtig reinpassen. Die irgendwie das Gefühl haben, ich gehöre hier eigentlich nicht her. Mich versteht niemand. Und es ist sogar möglich, einsam zu sein, auch wenn man ein intaktes soziales Umfeld eigentlich hat. Wenn man das Gefühl hat, irgendwie mich versteht keiner. Irgendwie mit der Art und Weise, wie ich denke, wie ich fühle, da kommen Leute einfach nicht klar. Du kannst in einer Menschenmenge sein und trotzdem einsam sein. Deshalb ist dieses Thema ja auch so gut gewählt. Gemeinsam einsam. Aber so vielfältig die Form von Einsamkeit auch sind, es ist zutiefst persönlich. Es betrifft uns da, wenn jemand einsam ist. Es betrifft einen, es drückt nieder, es vielleicht sogar zerschmettert ist. Anstatt Freude erfährt man nur noch Niedergeschlagenheit oder sogar Verzweiflung. Alleingelassen. Mit seinen Gedanken, Wünschen, mit seinen Sehnsüchten, mit dem, was einem wirklich etwas bedeutet. Ich habe es eben schon in der Vorstellung gesagt. Es gibt einen Unterschied natürlich zwischen Einsamkeit und sich bewusst dafür zu entscheiden, auch mal alleine zu sein. In meiner ersten Gemeinde in Hohenlimburg bei Dortmund, da habe ich irgendwann mal samstags abends frei gehabt und ich habe Lust gehabt, ins Kino zu gehen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich ins Auto gesetzt und bin ins Kino gefahren, alleine. Als ich das jemandem erzählt habe, dem sind fast die Augen rausgefallen. Alleine ins Kino? Wie kann man auf so einen Gedanken kommen? Man geht doch nicht alleine ins Kino. Aber ich war schon immer so, ich konnte mich schon immer gut mit mir alleine befassen. Gib mir mein Playmobil als Kind, ja, und ich war zufrieden. Ich war ein Playmobil-Kind. kein Lego-Kind. Das Schlimmste war für mich nicht, wenn ich krank gewesen bin. Nein, ich durfte zu Hause bleiben, ich musste nicht in den Kindergarten. Toll, ich konnte spielen zu Hause. Ich konnte mich schon immer sehr gut mit mir alleine befassen. Aber deshalb war ich nicht einsam. Ich hatte Freunde, Familie. Ich bin zu Geburtstagen eingeladen worden. Ich konnte rausgehen. Aber einsam ist was anderes. Einsam bedeutet nicht, ich entscheide mich dafür, auch mal eine persönliche Auszeit zu nehmen. Ich brauche auch mal die Ruhe, sondern Einsamkeit bedeutet, ich fühle mich schlicht und einfach alleine. Es ist niemand da. Und das ist etwas ganz anderes. Und egal, was der Grund nun ist, warum Menschen einsam sind, ob es nun daran liegt, dass man Menschen verloren hat, die einem unglaublich viel bedeutet haben, weil man sich Gemeinschaft sucht und sie einfach nicht findet, weil man das Gefühl hat, man fühlt sich unverstanden, man wird nicht richtig wahrgenommen, auch wenn man Leute hat, die einen eigentlich lieben, egal was auch der Grund ist, die Frage lautet, wie geht man da jetzt damit um? Ist das einfach was, womit wir uns abfinden müssen, die Pandemie der Einsamkeit in unserer westlichen Gesellschaft? Müssen wir einfach damit klarkommen? Für mich gibt es eine Antwort und ich war sehr, sehr dankbar für diese Einladung zu diesem Gottesdienst und auch zu dem Thema. Zuerst habe ich so überlegt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was ich mir ausgesucht hätte, ja, wenn ich irgendwo eine Predigt halte. Da gibt es andere Themen, die mir in den Sinn gekommen wären, aber es hat mich dazu gebracht, mal nachzudenken, nämlich dazu, was sagt die Bibel denn zum Thema Einsamkeit? Und für mich ist die Bibel nicht einfach nur ein Wort, sie ist für mich das ehrlichste Buch, was ich kenne, was ich mir nur vorstellen kann. Es gibt keine einzige Emotion in der Bibel, die nicht angesprochen wird. Von absoluter Freude, von absoluter Dankbarkeit, zu tiefer Niedergeschlagenheit und Verzweiflung und Niedergedrücktsein. Und ich bin auf einen Psalm gestoßen, in dem es wirklich um tiefe, tiefe Einsamkeit geht. Und deshalb möchte ich uns mal vorlesen, nur ein paar Verse aus Psalm 142. Psalm 142 und da die Verse 5 bis 7. Ich glaube, wenn man die Verse hört, dann muss man nicht lange darüber nachdenken, dass es hier tatsächlich um Einsamkeit geht. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Ich schreie zu dir, Herr, und sage, du allein bist meine Zuflucht und du allein, was ich zum Leben brauche. Höre doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Hier schreit jemand, nämlich David, seine Einsamkeit absolut heraus. Hier ist jemand, der einsam ist und der das auch zugibt. Es ist ein Schrei nach Einsamkeit, ein Schrei der Einsamkeit, der hier deutlich wird. Aber dieser Schrei der Einsamkeit richtet sich auch an jemanden, nämlich an Gott. Und ich glaube, ich möchte uns kurz zwei Dinge nennen, die mir wichtig geworden sind an diesen kurzen Versen. Nämlich einmal, dass dieser Schrei der Einsamkeit sich an Gott richtet, aber erstmal wird Einsamkeit schonungslos bekannt. Hier ist jemand ehrlich. In Vers 5, wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Das ist Ehrlichkeit. Wenn es um Alleinsein geht oder darum, einsam zu sein, dann ist Ehrlichkeit nicht einfach. Erinnert euch mal, wie viele Leute sind in eurem Leben auf euch zugekommen und haben gesagt, du, ich bin richtig, richtig einsam. Ich leide darunter. Das tut man nicht. Das tut man nicht. Man sagt lieber, wenn man gefragt wird, und wie geht's dir? Gut. Mit so einem tollen Lächeln. Gut, mir geht's gut. Alles gut, immer. Ja. Und das ist auch im Glauben nicht anders. Von Menschen, die gläubig sind und eine Beziehung zu Gott haben, von denen erwartet man vielleicht noch mal umso mehr, dass es ihnen immer gut geht, dass sie immer fröhlich sind. Ja, ist immer alles super. Kennt ihr noch das Duracell-Häschen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, aber ne, wie läuft das Duracell-Häschen? Immer? Ah, alles toll, super, mir geht's gut. Immer. Und hier ist David, jemand, der Gott kannte, viele, viele Jahre kannte. Und was sagt er? Verlassen. Ich bin allein. Total. Da ist niemand. Da ist niemand. Und das Erstaunliche ist, Wenn man sich die Situation von David damals anschaut, dann war er gar nicht körperlich alleine. Da waren einige Menschen um ihn herum, nämlich auch Ausgestoßene wie er. Und er hatte auch einen guten Freund, ausgerechnet denjenigen, also die Freundschaft einfach zwischen denen, ja, alleine deswegen die Bibel zu lesen, lohnt sich schon. Ja? Jonathan und David, der Sohn dessen, der David umbringen will. Ein guter Freund, dem zur Flucht verholfen hat. Aber in diesem Moment, wo David in dieser Höhle ist, da fühlt er sich zutiefst alleine. Und er ist absolut ehrlich. Er ist absolut ehrlich. Er sagt, ich schrei das raus, da ist niemand. Das ist Verzweiflung, das tut Einsamkeit. Einsamkeit ist eben nicht nur etwas, was ein Aspekt meines Lebens ist, aber okay, gehört eben dazu, aber es gibt eben noch ganz, ganz viele andere tolle Sachen in meinem Leben. Wenn man einsam ist, dann bestimmt die Einsamkeit alles. Und deshalb ist Einsamkeit nicht leicht zu bekennen, zuzugeben, ehrlich zu sein. Aber hier tut David es auch, wohin ich auch schaue, keine Zuflucht, niemand. Das sind die Worte, die David gebraucht. Die Bibel ist zutiefst ehrlich. Sie sagt nicht, du musst immer gut drauf sein. Wenn du zum Glauben kommst, geht es dir immer gut. Es gibt bestimmte Richtungen, die sowas sagen. Und ich selbst als Jugendlicher total begeistert, ne, habe auch gesagt, oh, wenn du zum Glauben kommst, dann ist alles gut. Das kann man wahrscheinlich nur sagen, wenn man 14, 15, 16 ist. Ja? Gott sieht den Enthusiasmus, den man dann hatte. Aber so ist es nicht. Du kommst nicht zum Glauben und alles ist gut. Du kannst selbst eine Beziehung zu Gott haben und du kannst in Situationen kommen, wo du dich zutiefst einsam und verzweifelt fühlst, in einem richtig dunklen, tiefen Tal. Und dann ist das Erste, was ich hier lerne von dem, was David tut, ist vollkommen ehrlich zu sein. Und wir brauchen diese Ehrlichkeit. Nicht nur die Ehrlichkeit vor Gott, sondern auch die Ehrlichkeit voneinander. Wenn Gemeinde, wenn Kirche mehr sein soll als eine Institution, sondern wenn sie das sein soll, wie die Bibel sie beschreibt, nämlich eine Familie, dann müssen wir diese Ehrlichkeit haben voreinander, ohne Angst zu haben, ach du meine Güte, was denken die jetzt von mir? Unsere Gesellschaft akzeptiert Schwäche nicht gut. Du musst stark sein, leistungsfähig, groß, etwas darstellen und so weiter und so fort. Aber in einer Familie muss ich ehrlich sein können. Und ich wünsche mir, dass unsere Gemeinden, unsere Kirchen zu Orten werden, wo ich vollkommen ehrlich sein kann. Auch wenn es darum geht, was mich zutiefst in meinem Wesen, in meiner Seele, was mir wehtut, was mich verzweifeln lässt, was mich in tiefe, dunkle Täler stürzt. Das ist das Erste, was ich hier aus diesen ganz wenigen Versen lernen möchte für mich und mein Leben und unser Leben auch als Gemeinden, ehrlich zu sein, auch wenn es um die Dinge geht, die mich in meinem Kern treffen. Aber David bleibt nicht dabei stehen, sondern er sagt noch etwas weiteres. Es ist ein Schrei der Einsamkeit, aber dieser Schrei der Einsamkeit errichtet sich eben an Gott, und zwar Gott, der Inbegriff der Gemeinschaft ist. In Vers 6 und 7, ich schreie zu dir, Herr, und sage, du allein bist meine Zuflucht, du bist alles, was ich zum Leben brauche. Hör doch auf mein Flehen, denn ich bin sehr schwach geworden. Rette mich vor denen, die mich verfolgen, denn sie sind zu stark für mich. Hier tut David etwas, er bleibt nicht bei der Ehrlichkeit stehen. Das ist wichtig, ehrlich zu sein, aber diese Ehrlichkeit, sie richtet sich dann an jemanden, nämlich sie richtet sich an Gott. Und es besteht kein Zweifel daran, dass David zutiefst verzweifelt ist, aber auch an etwas anderem nicht. Er wendet sich an Gott und nicht einfach nur so. Hier steht, ich schreie in diesem ganzen Psalm. Man kann ihn ja noch nachlesen, ja, in seiner Gesamtheit. Ich habe ja nur drei Verschen vorgelesen. Aber durch diesen ganzen Psalm immer wieder, ich schreie, ich schreie, ich schreie. Hier ist niemand, der sagt, du Gott, wenn du mal ein Minütchen Zeit hättest. Ja, ich hätte da mal ein Anliegen. Ja, vielleicht, ne? Nein, sondern hier ist jemand, der schreit zu Gott in seiner ganzen Verzweiflung. In all dem, was ihn niederdrückt. Er sagt, höre mich doch, Gott. Ich darf vor Gott ehrlich sein. Schön, wenn wir voneinander ehrlich sind, aber es ist genauso wichtig und es ist wunderbar, dass ich vor Gott ehrlich sein kann. Ich brauche ihm nichts vorzuspielen. Er kennt mich sowieso durch und durch. Aber die Frage ist, warum wendet sich David an Gott? Vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch, in einem abstürzenden Flugzeug gibt es keine Atheisten. Also das bedeutet, wenn ein Flugzeug abstürzt, dann ist Gott sozusagen der letzte Notnagel. Und ist das hier für David so? Ist David hier für ihn so der letzte Notnagel? Ja, ist keiner mehr da? Alles ist weg? Ja, der schöne Palast, ne, das schöne Leben. Nein, den Palast hatte er noch nicht. Aber das schöne Leben, ja, alles gute Essen und so weiter, alles, was man so hatte, ne, ist jetzt alles weg. Also ist Gott der letzte Notnagel? Ja, Hauptsache, irgendwer ist noch da. Ich glaube nicht, dass man David so verstehen kann. Warum wendet er sich an Gott? Weil er weiß, dass Gott der Inbegriff der Gemeinschaft ist. Es gibt so viele Vorstellungen von Gott, so viele Religionen. Und wenn Menschen an einen Gott glauben, dann vielleicht so an jemanden, ja, ich glaube schon, dass es irgendwie einen Gott gibt oder an eine unpersönliche Kraft und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, für mich ist die biblische Sicht, dass Gott eine Person ist, der ich begegnen kann, um so viel tröstlicher. Eine unpersönliche Kraft kann mir nichts tun, kann mir aber auch nicht helfen. Eine unpersönliche Kraft? Aber David wendet sich an eine Person, und zwar an den Inbegriff der Person. Gott hat uns Menschen geschaffen als Person. Warum? Weil er eine Person ist. Er ist das, was Personsein überhaupt ausmacht. Und deshalb ist er für David auch nicht nur ein Notnagel, nach dem Motto, alles andere hat versagt, also bleibt nur noch Gott. Sondern er weiß, Gott ist an mir interessiert. Ich weiß, Gott ist da. Ich weiß, Gott ist meine Person. Sonst könnte er nicht sagen, du allein bist meine Zuflucht. Du allein bist meine feste Burg. Diese ganz tollen Aussagen, diese ganz wunderbaren Bilder, die hier gebraucht werden für Gott. Eine Zuflucht, ein Schutz, die einzige, letzte, wunderbare Hoffnung. Und das ist Gott, weil er Person ist. Und ich glaube, das ist die Antwort, die der christliche Glaube auf viele Bereiche unseres Lebens sagt. Wir glauben nicht an einen unpersönlichen Gott. Wir glauben nicht an einen Gott, der so viel zu tun hat, dass er mal ab und zu ein Ohr für mich findet. Wir glauben nicht an eine unpersönliche Kraft, nicht an eine Ideologie, nicht an eine Idee. Wir glauben an eine Person, und zwar an den Inbegriff des Personseins. Und deshalb wendet sich David an Gott. Und deshalb glaube ich, wir dürfen uns an Gott wenden. Mit dem, was uns bewegt, beschäftigt, belastet, niederdrückt, zerschmettert. Denn all das sind nur Ausdrücke dessen, was David hier empfindet. Wenn es uns so geht, dann dürfen wir wissen, es gibt Gott. Und dieser Gott bietet etwas ganz Entscheidendes an. Kann ich sicher sein, dass dieser Gott, zu dem David damals geschrien hat, und ich glaube, dass es tatsächlich ein Flehen war, ein Schreien war, kann ich sicher sein? Kann ich sicher sein, dass er antwortet? Ich glaube ja, denn über diesen Gott heißt es in der Bibel, ja, ihr werdet mich suchen, das sagt Gott selbst, ja, ihr werdet mich suchen und ich werde mich von euch finden lassen, wenn ihr mich von Herzen sucht. Gott verspricht hier, wenn ihr mich sucht, ich verstecke mich nicht vor euch. Es ist nicht so, dass Gott sich vor uns versteckt, wir verstecken uns vor Gott. Aber Gott versteckt sich nicht vor uns, sondern er sagt, wenn ihr mich sucht, ihr werdet mich finden. Das ist ein Versprechen, das er tut, dass er uns gibt, dass er den Menschen gibt. Und dann ist es tatsächlich möglich, das zu erfahren, was David auch erfahren hat. Ich glaube, es war C.S. Lewis, der mal gesagt hat, derjenige, der Gott und alles hat, hat nicht mehr als derjenige, der nur Gott hat. Weil Gott das Größte ist, was ein Mensch haben kann, die Beziehung zu Gott. Das wusste David. Deshalb war für David Gott nicht der Notnagel, sondern der, zu dem es logisch war hinzugehen, wenn man sich einsam fühlt, weil er ihn erfahren hat. Und das kann tragen, selbst in dunkelsten Stunden. Für mich ist eine der wertvollsten Erfahrungen oder was ich gehört habe, ist von einem lieben alten Bruder in meiner ersten Gemeinde in Hohenlimburg, der erzählt hat, wie er seine Frau gepflegt hat. Seine Frau hatte Krebs und sie ist zum Sterben nach Hause gekommen. Und er sagte, und in manchen Nächten, da waren die Schmerzen so stark und ich habe gebetet und ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich beten sollte. Ich wusste es einfach nicht mehr. Ich konnte nichts mehr. Wir haben Psalmen zusammen gebetet. Und er sagt, und trotzdem habe ich in diesen Situationen und meine Frau genauso, so schlimm, so schrecklich das gewesen ist, und ich hoffe, das niemals durchmachen zu müssen. Aber er hat gesagt, in diesen Situationen habe ich gewusst und haben wir gefühlt, dass Gott in unserer Nähe ist. Das heißt, das, was hier in diesem Buch steht, dass das ehrlichste Buch ist, was ich kenne, das wichtigste Buch ist, was ich kenne, da steht nicht einfach nur was drin von Leuten, die im Elfenbeinturm gelebt haben und haben von Dingen geschrieben, von denen sie keine Ahnung hatten, sondern es wurde von Menschen geschrieben, die genau wussten, was Einsamkeit bedeutet, aber die auch wussten, was es bedeutet, Gott in dieser Einsamkeit zu erfahren. Nicht als Notlage, sondern als Person, die uns einlädt, kommt zu mir. Und das wünsche ich uns. Und das wünsche ich den Leuten, die tatsächlich einsam sind. Diese Erfahrung, es ist möglich, gemeinsam einsam zu sein in unserer Zeit und Gesellschaft, gerade in unserer Zeit und Gesellschaft. Aber wir müssen mit der Einsamkeit nicht alleine bleiben, sondern wir dürfen ehrlich sein und wir dürfen zu Gott kommen. Amen.